Du wolltest den Bug fixen.
Du wolltest den Bug
fixen. Du wolltest den Bug fixen.
Mal gesagt, dass du den Bug
fixen. Nee, du wolltest den Bug fixen.
Du wolltest auschecken und wolltest.
Du wolltest mal das runterladen.
Nein, das wolltest du machen.
Nee, du wolltest es.
Excentra Daily in a nutshell.
Hallo und willkommen zur 55. Folge Code Culture Podcast. Da habe ich den Markus auch by surprise gecatcht.
Jetzt habe ich meine Kapitelmarke nicht richtig. So ein Mist aber auch.
Normalerweise brauche ich immer ewig, bis ich hier die Anmod mache. Genau, aber wer bin ich überhaupt? Ich bin der Lukas.
Und ich bin der Markus und wir arbeiten beide bei Excentra und sind Softwareentwickler. Und was machen wir eigentlich hier jede Woche?
Wir machen einen Podcast über Nerdkultur und andere Sachen aus der Tech-Szene. Und genau, das macht uns ganz viel Spaß. Was mir nicht Spaß macht, ist Notion, weil ich merke immer wieder, wie scheiße Notion eigentlich ist.
Nein, Notion ist super.
Nee, Notion braucht 10 Jahre zum Laden. Die iPhone-App ist komplett verbuggt. Ich kann manchmal keine Links öffnen. Da ist jetzt hier unten so eine Zeile, in der ich swipen kann, die da einfach mitten im Screen ist. Die App ist einfach scheiße. Notion ist einfach...
Also ich habe ja meine Shownotes wunderbar im Notion und ich organisiere gerade ein
Festival. Ja, du sitzt auch vom Fernseher, wollte ich sagen, vom Bildschirm.
Ja, was hält dich denn davon ab, auch vor einem großen Bildschirm zu sitzen?
Kein Tisch vor mir?
Stimmt, ja, daran könnte es liegen.
Ja. Richtig, ich bin nämlich in die Ecke gedrängt, muss hier im letzten Drecksloch hier aufnehmen.
Du kannst ja deinen Laptop auf dem Top von deinem Lab abstellen.
Ach so, meinen Laptop
ja, auf.
Auf meinen Top-Lab.
Draufstellen, ja. Deswegen heißt Laptop ja auch Laptop.
Aber, ach krass, ja.
Ja, das war jetzt die Erkenntnis
Boah,
des Tages,
heftig.
Oder?
Ja, schon. Heftig, das ist so r/shower thoughts.
Mind blown, ja. Wir haben Feedback und Rückblick und Feedback.
Feedback und Rückblick.
Ja, tatsächlich.
Wir sollten mal so einen Einspieler machen, so Feedback und Rückblick, Rückblick und Feedback.
Sollen wir da mal so einen Sprecher bei Fiverr auftragen?
Nee, das machen wir in so richtig schlecht. Das finde ich geil. Das machen wir so Feedback und Rückblick, Rückblick und Feedback.
So komplett übersteuert.
Weißt du, ja. Und dann so ein richtig peinlicher Einspieler.
Ja, der dann am Ende nochmal so mit so einem Rauschen ausfadet.
Ja, genau. Dann am Ende hört man nur, ja, das war eine gute Aufnahme.
Digitaler Corona-Test habe ich hier stehen. Hast du schon mal einen Corona-Test gemacht und dann das Resultat direkt in die CovPass-App gekriegt?
Nope.
Aber ich habe es gemacht, hat echt gut funktioniert.
Echt?
Also wie was hier im Pfaffenhofen auch, also hier der Drive-Thru-Test, funktioniert so, dass man seine Stammdaten schon in ein Webformular eingeben kann. Und dann geht man dahin und dann wird einfach nur noch der QR-Code gescannt, der dich dann mit den Stammdaten verknüpft. Und dann kriegt man als Ergebnis von der Testung nur einen weiteren Zettel mit einem QR-Code und kann dann diesen QR-Code scannen und er leitet dich dann direkt in die Corona-Warn-App und dort wird dann dein Testergebnis zertifiziert gespeichert.
Ja, das ist ja cool. Das hört sich nach einem guten Prozess an tatsächlich.
Hat tatsächlich sehr gut funktioniert, muss ich sagen, wenn sich alle dran gehalten hätten, weil, also ich habe es gesehen, dass vor mir halt welche reinfahren, die dann trotzdem noch auf dem Klemmbrett ihre Stammdaten ausgefüllt haben. Und es haben auch einige auf die schriftliche Bestätigung gewartet, also das sind dann nochmal raus. Um dann nochmal 20 Minuten zu warten, bis dann irgendein ausgedruckter Zettel kommt. Kann man auch machen, aber ich glaube, für Leute, die es eilig haben und die diese Digitalisierung leben wollen, hat es ganz gut funktioniert.
Ja, cool.
Du hast ja auch schon dein digitales Test, nicht Test, dein Impfzertifikat.
Genau.
Ist das schon geswitcht auf jetzt alles cool? Weil morgen
nee, leider noch nicht.
Wann sind denn die 14 Tage um?
Morgen.
Hast du dann über Mitternacht dieses Ding auf und schaust, ob...
Ja, nee, ich bin mir auch nicht sicher, wie das System genau funktioniert, ob der jetzt direkt morgen switcht oder ob bei der Eintragung dann einfach quasi nach 14 Tagen oder wie auch immer das funktioniert, weil hier steht halt immer noch unvollständig 1 von 2 Impfungen. Und
ach so, du meinst, dass die noch, das ist eine gute Frage.
Ich bin mir halt nicht sicher.
Wo kriegst du denn jetzt überhaupt die Information her, dass du die zweite Impfung bekommen hast?
Ja, eben, eigentlich müsste die ja schon eingetragen sein.
Ja, korrekt.
Und dann müsste ja da drin stehen 2 von 2 Impfungen, nur noch nicht.
Hast du keinen QR-Code gekriegt bei deiner
Das ist der. Das ist der, den ich eingescannt habe. Und da steht eine Impfung von 2 am 18.05. Und das ist ja meine allererste Impfung gewesen.
Ja, okay, dann ist da irgendwas faul und vielleicht musst du dann doch nochmal den Gang zur Apotheke machen.
Ja, wehe, weil dann beschwere ich mich hier im Podcast.
Ja, dann aber auch mit Recht.
Ja, mit Recht, aber sowas von.
Die Corona-Warn-App, die kann jetzt auch die Genesenen-Zertifikate, und was ich besonders spannend fand, man kann jetzt für Familienmitglieder die Zertifikate auch hinterlegen. Also sie ist sozusagen Multimandanten-Fake geworden. Fand ich eine coole Sache.
Ja, das ist die CovPass-App auch.
Ja, genau. Deswegen kann man jetzt für die Oma und für den Opa, die vielleicht kein Smartphone haben, kann man jetzt die Zertifikate auch mitführen. Fand ich eigentlich ganz, ganz spannend. Was man immer noch nicht machen kann, ist die Zertifikate halt teilen in andere Apps. Das finde ich ein bisschen schade. Aber vielleicht kommt es ja noch.
Genau. Dann kommen wir zu den News.
Dieses Mal hat es geklappt mit der Kapitelmarke. Hast du dir Quarkus 2.0 mal angeschaut?
Noch nicht, aber das hört sich ja vielversprechend an.
Ja, ich weiß ja nicht. Warum?
Oh, Cube Native.
Ja, was
geil.
Heißt? Nein, es ist einfach nur. Ich traue mich kaum, es zu sagen. Es ist ein bisschen Buzzword-Bingo. Also ich sehe jetzt nicht, welche Breaking Changes da jetzt gekommen sind, weil sich Quarkus ja auch ganz stark von den Extensions unterscheidet. Also letzten Endes sind ja die ganzen Extensions, die dazukommen, sind ja letzten Endes das, was Quarkus in seiner Gesamtheit ausmacht. Und ich habe jetzt nicht die wirklich großen Erneuerungen gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Einzige, was ein bisschen neu ist, dass eben MicroProfile in der Version 4 unterstützt wird, was ganz gut ist. Da hat sich ein bisschen was getan im Bereich JWT und ein bisschen was getan im Bereich Open Tracing. Also da ist man jetzt nicht mehr so verhaftet in dieser Jägerwelt, sondern man geht da ein bisschen weiter. Ansonsten hat sich da, glaube ich, nicht so mega viel getan.
Aber es ist jetzt Cube Native.
Was heißt denn Cube Native zum Geier?
Ja, das weiß ich auch nicht. Easily deployed and maintained on Kubernetes.
Das waren sie vorher nicht, oder?
Ja, verstehe ich auch nicht.
Konnte man nicht in den Docker-Container.
Aber man kann jetzt kein Java 8 mehr mit Quarkus benutzen.
Genau, also das geht nicht. Das finde ich gut, als Zöpfe abschneiden. Das heißt, man muss es jetzt mit Java 11 kompilieren, was eigentlich schon immer ganz gut auch so funktioniert hat.
Genau.
Ist jetzt eigentlich auch kein großer Unterschied. Gut, ich freue mich. Ich werde jetzt mal unsere Servicechen eins nach dem anderen updaten. Und es gibt einen schönen Migration Guide, und so wie es ausschaut, muss man eigentlich nichts anderes machen, als die Version in der POM hochzählen, wäre jetzt gedacht. Und dann läuft eigentlich alles.
Falls was nicht läuft, gibt es einen Migration Guide.
Ja, aber der Migration Guide bezieht sich eigentlich nur auf Abhängigkeiten wie zum Beispiel SmallWrite JWT. Da haben sich halt ein paar
Annotations geändert oder Values.
Pakete haben sich geändert.
Echt? Ach so, ja. Okay.
Und vor allem, was sich auch geändert hat, das ist vielleicht ein bisschen breaking, nämlich die Konfigurationskonstanten. Also die Keys für die Konfiguration, die haben sich teilweise verändert, weil man halt die Konfiguration vereinheitlichen will. Das ist übrigens ein ganz großer Facilitator, wie sagt man auf Deutsch, ein ganz großer Grund für Fehler tatsächlich, weil das ist mir schon oft passiert, da verändert sich ein Konfigurationswert und du hast den nur in Production gesetzt, weil du ihn in Development nicht brauchst. Und dann hat sich der geändert, du hast es in deinen Testen nicht gecheckt, weil es in der IDE läuft wie ein Schnitzel. Und dann deployst du dieses Ding und der Wert ist nicht mehr da, die Konfiguration wird nicht mehr gelesen und das Ding fällt auseinander.
Das ist ja doof.
Ja, deswegen da aufpassen, insbesondere wenn sich Konfigurationskeys verändert haben. Ansonsten ist es, glaube ich, ja, ein weiterer Grund, sich mal mit Quarkus und MicroProfile zu beschäftigen.
Ja, was auch ein bisschen auseinanderfällt, ist eine Videosoftware für bayerische Schulen.
Ja, tatsächlich, da gab es eine Sicherheitslücke, die der BR aufgedeckt hat. Und zwar geht es um die Videosoftware Visavid. was auch nur eine deutsche Firma sein kann, so beschissen wie der Name klingt.
Vis-à-vis, weißt du?
Ja, genau, wieso, weißt du, haben wir schon gesehen. Lustig. Ja,
fast so schlecht wie Friseur-Namen.
Und A Cappella-Bands. Ja. Die könnten sich jetzt tatsächlich mal, lief nicht so gut, weil man konnte sich anonym einklinken in zum Beispiel Klassenzimmern.
Okay.
Also ein Angreifer konnte, ohne dass es jemand gemerkt hätte, sich unbemerkt zum Beispiel von der Lehrkraft direkt in die Videoschaltung einklinken und da zum Beispiel die Videos mitschneiden oder auch Nachrichten direkt an die Schülerinnen und Schüler schicken.
Okay, heiliger.
Was jetzt dann schon ein bisschen, glaube ich, nicht so schön ist, insbesondere weil natürlich die Medienkompetenz von Kompetenz von jetzt Schülern nicht immer so perfekt ist, muss man jetzt schon.
Und Lehrern.
Ja. Gab tatsächlich Verhaftungen in diesem Zusammenhang.
Okay.
Ein 21-Jähriger hat das wohl wiederholt ausgenutzt und Inhalte dann auch in diesen es war letzten Endes Unterrichtsstunden, gestört. Und es kam natürlich auch zu sexuellen Übergriffen auf Minderjährige in dem Bereich. Also das hatte schwere Folgen.
Alter.
Und ist meiner Meinung nach vermeidbar, sollte vermeidbar sein.
Ja.
Also es ist nicht so schwer, mit bestehenden Sicherheitsstrategien eine Software abzusichern, insbesondere dann, wenn es de facto die Standardsoftware für ein ganzes Bundesland, für die Schulen in einem ganzen Bundesland ist. Also hier nicht mit Ruhm bekleckert. Wer sich für die Hintergründe interessiert, es gibt einen länglichen Artikel auf BR24 zu diesen gesamten Folgen.
Ja, was es jetzt auch neu gibt, sind Shorts.
Ja, Shorts. Irgendwie komme ich mir so vor, als hätten wir jede Woche irgendwie so dieselben Neuigkeiten, aber es ist immer ein anderes soziales Netzwerk.
Genau, also wir reden übrigens nicht von den Hosen, sondern es geht um YouTube.
Shorts, genau. Und nachdem TikTok als Nachfolger von als Nachfolger von Musical.ly, als Nachfolger von Vine Kurzvideos eingeführt hat, hat Instagram Kurzvideos eingeführt und sie Reels genannt. Und rate mal, wer jetzt nachdem Twitter auch Kurzvideos eingeführt hat.
Ja, aber das ist schon ewig so. Diese Beta von diesen Shorts, also ich sehe die schon seit fast einem Jahr oder so.
Also die sind jetzt auf der, also von wo reden wir überhaupt? Wir reden von YouTube.
Genau,
also
das habe ich ja gerade eben schon gesagt.
Genau, das letzte große soziale Netzwerk im Bunde hat es jetzt auch gecheckt, dass man mit Kurzvideos irgendwie Geld machen kann und die sind jetzt offiziell in Deutschland gestartet.
Ja, also keine Big News. Ich sehe die Beta wirklich schon seit ewigen Monaten.
Nutzt du sie? Also ist das ein Ding? Nutzen es die Influencer? Also wenn man jetzt dem Influencer
Ja, es gibt schon, also die wenn ich mal auf ein Video klicke, dann haben die schon richtig viele Views, diese Shorts.
Die werden wahrscheinlich auch ordentlich gepusht, weil ich glaube nicht, dass sie das jetzt starten.
Ja, die stehen dann halt einfach immer in deinem Feed mit drin, irgendwo. Es ist halt auch mega nervig, aber ja, keine Ahnung.
Gut, ja, also wir haben jetzt Shorts, freuen wir uns. Auch freuen tun wir uns über Apple Pay bei der Sparkasse, juhu. Jetzt müssen wir nochmal Apple Pay von dem Bezahlen mit dem iPhone abgrenzen, weil letzteres geht ja schon länger mit der Sparkasse.
Mhm.
Also man kann ja schon länger seine Sparkasse Girocard in seine Wallet packen und dann damit am Kassenterminal bezahlen.
Das geht nur mit der Sparkasse?
Nein, das geht natürlich mit jeder Kreditkarte, aber die Sparkasse war eine der ersten deutschen Banken, der ersten großen deutschen Banken,
die
das
grundsätzlich. Du hast gerade Kreditkarte gesagt. Girocard oder?
Beides geht tatsächlich. Kreditkarte und Girocard.
Ja, also das ist ja eine Kreditkarte kannst du ja immer da reintun.
Genau, aber jetzt kannst du auch, also schon vor längerer Zeit kann man jetzt auch die Girokarte reinpacken.
Genau.
Was jetzt allerdings die neue News ist, es gibt ja Apple Pay, mit dem man online bezahlen kann.
Genau.
Das ist ja dann, dass die Karte, die bei dir dann hinterlegt ist in der Wallet, dass man die verwenden kann, ähnlich wie PayPal oder wie Klarna, um dann in Online-Shops zu bezahlen.
Genau.
Und das geht jetzt auch mit der Sparkassen-Girocard.
Das ist ja cool.
Das finde ich tatsächlich gut und ich gehe sogar so weit und sage, das ist eine Empfehlung.
Mhm.
Weil Das ist eine relativ sichere Zahlungsschnittstelle. Apple hat kein Interesse, irgendwelche komischen Daten zu sammeln, ganz im Gegensatz zu PayPal. Und die sind halt lang nicht so shady wie Klarna, die hauptsächlich ihr Geld damit verdienen, irgendwelche Banking-Webseiten zu scrapen und da hintenrum irgendwie der Distanz durchzuschleusen. Also das ist alles äußerst, äußerst fragwürdig. Und was Apple Pay macht, ist eigentlich rock solid.
Ja.
Nutzt du Apple Pay?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich nichts auf meiner Kreditkarte habe und ich meine Girocard da nicht irgendwie hinzufügen kann.
Jetzt kannst du.
Glaube ich. Mehr bin ich mir nicht sicher. Ich würde jetzt einmal kurz testen. Ich mute mich mal kurz.
Bist du bei der Volksbank oder bei der Sparkasse?
Bei der Volksbank bin ich.
Ja, da wird es wahrscheinlich nicht gehen.
Ja, also ich eben. Glaub, die deswegen finde ich halt kacke. Warte, ich teste es mal kurz aus.
Ja, dann test es mal aus und ich kann dann derweil sagen, wie da die User Experience ist. Also die User Experience ist so, dass wenn man dann online was bezahlen möchte, dass Apple Pay dann verfügbar ist auf der Webseite über das Apple Pay Logo. Man klickt dann da drauf und dann öffnet sich ein Bestätigungsdialog vom System selbst, also von iOS. Und man kriegt dann über die Face-ID oder über die Eingabe vom PIN beziehungsweise vom Passwort dann die Möglichkeit, sofort zu bezahlen. Und das wird dann direkt von der in der Wallet hinterlegten Karte abgebucht. Und der Online-Shop kriegt dann auch sofort die Bestätigung, dass das Geld angekommen ist. Das Schöne an der Sache ist, dass da noch eine Komponente im Betriebssystem von iOS mit dabei ist, die Sache halt auf eine ähnliche Art und Weise biometrisch absichert, wie beim Bezahlen am Kartenterminal über die normalen NFC-Schnittstellen. Was bei Apple Pay auch funktioniert, ist, dass man im Browser bezahlen kann. Ich glaube, das geht aber nur im Safari auf macOS. Da ist es dann so, dass das iPhone, das dann daneben liegt, dann nochmal entsperrt werden muss, um die Bezahlung dann zu verifizieren. Das heißt, wenn ich jetzt mit Apple Pay am Mac bezahlen möchte, dann brauche ich mein iPhone dafür, um dann noch mal kurz mein Gesicht reinzuhalten, damit das iOS diesen kryptografischen Teil dieser Bezahlschnittstelle dann auch ausführen kann.
Es geht leider nicht.
Geht nicht. Bist du jetzt enttäuscht?
Ja, ich bin traurig. Kannst du mal kurz gucken, ob ich entmuted bin?
Ich schau mal kurz, ob du entmuted bist. Ja, das ist ein bisschen, ja, bist du tatsächlich.
Perfekt.
Ja, schade. Dann kannst du nicht per Apple Pay bezahlen. Ist vielleicht auch ganz gut, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so schnell wie das geht, das ist schon sehr, sehr verführerisch, weil Apple Pay ja auch deine Adressdaten und deine Lieferadresse mit übermittelt.
Ja.
Also wenn du da in so einem Dropshipping-Instagram-Werbung-Ding bist, dann steht da Checkout with Apple Pay. Klick, klick, Doppelklick auf dein On-Off-Button und schon ist es bezahlt und kommt 3 Wochen später mit einem Container über die Grenze und landet dir dann in einem grünen Tüte im Briefkasten.
Ja.
Ja, aber wir bestellen ja nicht bei Dropshippern.
Nee. Nee. Würden auf die wir niemals Idee,
bei Dropshippern zu bestellen.
Nee. Das ist auch eine gewisse Art, was du jetzt beschrieben hast. Könnte man
Das ist eine richtig gute Überleitung. Ja, genau. Wir wollen nämlich heute reden über gute User Stories.
Genau, und das, was der Markus da beschrieben hat, ist ja vielleicht auch eine User Story.
Ja, tatsächlich. Also. Ja. Was ist denn eine User Story? Also ist das eine Geschichte, eine Kurzgeschichte?
Kann man das essen?
Ja.
Dann sag mal, kann man das essen?
Ich glaube nicht, nee.
Okay. Was macht man denn mit einer User Story? Was bringt das? Was
also
ist
ich mache mit einer User Story wenig. Ich glaube, du machst eher was mit einer User Story. Also du kriegst die und dann?
Ignoriere ich sie und entwickle einfach was ganz anderes.
Genau, entwickelst einfach was ganz anderes, bis es dann bei der Feature-Demo knallt. Das ist so das Standardvorgehen. Nee, also eine User-Story ist letzten Endes ein Artefakt aus der Softwareentwicklung und dem Produktmanagement. Und da geht es darum, dass man eine Anforderung auf eine ganz spezifische Art und Weise
festlegt.
Festlegt, genau. Was ist denn eine Anforderung? Also eine Anforderung ist ganz grundsätzlich erstmal etwas, was man definiert und welches beschreibt, wie eine Software funktionieren soll oder funktioniert. Also ein Beispiel, einen Computer sollte man an- und ausschalten können. Deswegen ist das An- und Ausschalten eine Anforderung. Wenn ich jetzt ganz klassisch eine Anforderung definieren würde, dann würde ich sagen, den Computer sollte man an- und ausschalten können. So, das wäre jetzt eine Anforderung. Ist das jetzt schon eine User Story?
Nee.
Nee, ist es nicht. Weil eine User Story eine ganz besondere Form haben soll. Und diese besondere Form, die soll angeblich, nach den Leuten, die das so erfunden haben, ganz besonders gut geeignet sein, damit Softwareentwickler damit umgehen können. Und jetzt schauen wir mal, wie so eine User Story geschrieben werden soll.
Genau.
Also, eines der ersten Eigenschaften einer User Story ist, dass sie aus der Perspektive eines Endbenutzers in der ersten Person geschrieben werden.
Ja, zum Beispiel, ich mache etwas.
Genau, ich mache den Computer an.
Genau, ich logge mich ein.
Genau. Und man möchte da in dieser User Story auch immer sagen, welche Rolle ich habe.
Das ich auch als Herrscher von Deutschland. Nee, warte.
Vielleicht nehmen wir mal ein besseres Beispiel. Zum Beispiel das Kaufen von einem Item in einem Online-Shop. Das hat jeder schon mal gemacht.
Ich als Kunde?
Du als Kunde, genau. Also ich als Kunde.
Logge mich ein.
Loggst dich ein und dann ist die nächste Frage, wie du das machst. Das heißt, die nächste Frage ist noch, wie du das machst.
Genau, ich logge mich ein, indem ich auf das Person-Icon in der oberen Leiste drücke.
Ja, sehr gut. Also dann haben wir den Satz jetzt schon. Ich logge mich ein, indem ich auf das Personen-Icon in der Header-Leiste klicke.
Und dann meine Login-Credentials.
Ah, das ist ja schon, ja, das wäre.
Oder?
Ja, kürzen wir es mal ab.
Okay.
Weil jetzt kommt nämlich noch ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, der eine User Story von der klassischen Anforderung unterscheidet, nämlich das Sense-Making.
Mhm.
Also.
Was heißt das?
Ja, genau.
Das ergibt keinen Sinn.
Noch nicht. Weil die Idee dahinter ist, dass eine User Story so definiert sein muss, dass der Entwickler sieht, warum man das macht und welchen Grund es hat.
Okay.
Also die Frage, die man sich jetzt als Entwickler stellt, weil Entwickler sind erstmal so ganz kritische Naturen. Die würden jetzt immer sagen, warum zum Geier soll ich mich denn da jetzt einloggen können?
Warum will der Kunde was kaufen
wieso
können?
Wieso will der Kunde überhaupt sich da ein? Was soll das denn überhaupt? Das ist tatsächlich so das, was Entwickler oftmals dann sagen, ja, was soll der Quatsch überhaupt? Macht doch überhaupt keinen Sinn.
Ich will hier gar nicht entwickeln.
Ich will was kaufen, ich will doch mich nicht einloggen, ich will was kaufen. Nee. Und dann muss man in den Nachsatz reinschreiben, warum man es macht. Zum Beispiel, damit man später seine Adresse nicht nochmal eingeben muss.
Damit ich personalisierte Ergebnisse zu meiner Kaufhistorie angezeigt bekomme.
Zum Beispiel, das wäre der Sense-Making-Teil. Also welche Teile haben wir jetzt schon? Wir haben die erste Person. Als Kunde logge ich mich in dem System ein, indem ich auf das Personen-Icon in der Header-Leiste klicke, um benutzerspezifische Vorschläge, Kaufvorschläge zu bekommen. Das wäre jetzt eine gute User Story.
Ja, sehe ich auch so. Und die habe ich nämlich gemacht. Die ist super.
Ja.
Aber das ist ja jetzt noch nicht die ganze Geschichte.
Ist das die ganze Geschichte oder nicht?
Das ist die Frage. Je nachdem, wie man den Scope definiert.
Ganz genau. Ich würde jetzt mal behaupten, und das ist die Idee dahinter, dass das jetzt erstmal eine tatsächlich abgeschlossene User Story ist. Und dass man dann mehrere User Stories zu einer übergeordneten Entität zusammenfassen kann, nämlich einem Epic.
Epic.
Genau. Also, ist nochmal zusammengefasst. Wir haben jetzt gelernt, wie so eine User Story im besten Fall ausschaut. Übrigens wurde das definiert von einem Menschen namens Mike Cohn, der ganz viel zum Thema Scrum auch veröffentlicht und
Mike Cohn. Ah, okay. Ich dachte Cohn. Jetzt Mike Cohn.
Nein. Mike Cohn, der früher, also tatsächlich in den 90ern, war er so derjenige, der hauptsächlich für Edison Wesley ziemlich viel publiziert hat und ja in den Studiengängen der Softwareentwicklung begegnet einem dieser Name ab und zu mal. Und das ist so die Art und Weise, wie er das definiert hat, dieses Common Template mit der Rolle und mit der Capability und mit dem Sense-Making und so weiter. Und darüber brauchen wir jetzt ja noch was, weil du hast das jetzt ja schon richtig gesagt. Grundsätzlich ist diese User-Story ja als erstmal ziemlich klein und die macht jetzt ja so atomar betrachtet keinen Sinn.
Ja.
Und deswegen ist die Idee, dass man dann mehrere User-Stories, die zusammengehören, zu einem Epic zusammenpackt. Was könnte denn hier unser Epic sein, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir uns einloggen, um dann später was kaufen zu können?
Das kann man zusammenfassen, wie man möchte. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Login-System vielleicht.
Ja, Login, wobei ich vielleicht sogar noch weitergehen würde und sagen, dass Epic ist der generelle Kaufvorgang.
Ja, also das Shop-System.
Ja, wobei das Shop-System selbst wäre wahrscheinlich das ganze Projekt und ich hätte dann wahrscheinlich in Epic gesagt, das wäre der Kaufvorgang. Dann ein weiteres Epic wäre das Fulfillment im Backend, damit man irgendwie das Zeug rauspackt. Das dritte Epic wäre dann Invoicing, also die Faktura. Auf der Ebene hätte ich es wahrscheinlich runtergebrochen.
Okay.
So, also fassen wir doch mal zusammen. Was sind jetzt die Vorteile? Das heißt, der Entwickler kriegt diese User Story. Er versteht erstmal, wer es macht. Was leitet er daraus ab? Aus diesem Wer es macht, leitet er daraus ab, mit welcher Rolle und welchen Berechtigungen der Entwickler oder die Entwicklerin das verbinden muss im Code. Das heißt, er weiß, das ist der Kunde, das ist dann die Session, in der der Kunde interagiert. Dann weiß er über die Capability, also dieses Klicken in der Headerbar, weiß er, was dann die tatsächlich zu implementierende Funktion ist. Also die funktionale Anforderung. Die wird dann aus diesem zweiten Teil, also ich klicke in dieser Headerbar und dann kann ich mich einloggen, wird daraus ersichtlich.
Mhm.
Und dann sind Entwickler jetzt mal kritische Menschen. Und diese kritischen Menschen, die wollen wissen, warum. Und dieses Warum wird dann im Bestfall in diesem Nachsatz, so that, in order to, definiert, sodass man weiß, warum das gemacht wird.
Okay.
Ich möchte jetzt, bevor wir jetzt weitergehen, wie wir das verifizieren können, nochmal zwei andere Templates vorstellen. Manche sagen, es ist ganz wichtig, dass man den Business Value nach vorne stellt, weil Entwickler dazu neigen, den Business Value nicht zu sehen. Das heißt, man packt dann den Benefit nach vorne. Und dann beginnen die meistens mit in order to. Also da würde ich dann tatsächlich sagen, um Zeit zu sparen, später bei der Adresseingabe, möchte ich als Kunde mich einloggen.
Das ist auch schlau, tatsächlich.
Warum? Weil ganz viele Entwickler checken das mit dem Business Value nicht so, beziehungsweise das ist vielleicht gar nicht bösartig gemeint, aber meistens ist man mit so vielen anderen Problemen beschäftigt, dass man dieses Problem gekonnt irgendwie so ein bisschen an den Rand schiebt. Und dadurch wird der Business Value in den Vordergrund gestellt. Gut, dann habe ich jetzt diese User Story, die Teil eines größeren Epics ist. Und was kann ich denn jetzt mit der machen? Nochmal, einfach weil es möglich ist und um es gesagt zu haben, das kann ich natürlich runterbrechen in verschiedene Tasks. Also wenn ich jetzt in der Lage sein muss, mich da einzuloggen und da muss es dann irgendwie ein Design dafür geben und es muss irgendwie die Passworteingabe und die Überprüfung vom Passwort geben und vielleicht dann noch ein Login-System, vielleicht mit OAuth 2, mit OpenID, weiß der Henker, was da dahinter steckt. Das kann man dann alles in Tasks runterbrechen. Das ist also nicht notwendig, die User Story an sich komplett self-contained zu machen aus einer technischen Sicht. Die technischen Tasks kann man dann drunter hängen.
Aber das Geile ist dann daran, wenn man alle Tasks von einer User Story fertig hat, hat man auf jeden Fall ein Business Value geschaffen.
Ja, genau. Das ist cool. Das ist eine sehr gute Sicht, weil wenn du dann siehst, alle Tasks dieser User Story sind erledigt, dann müsstest du ja eigentlich diesen Benefit, der in dieser User Story definiert ist, den hast du ja dann geborgen.
Genau. Und das ist ja voll geil, um einfach so on track zu sein. So, wo bin ich? Wie sieht's aus? Was brauche ich noch? Das ist halt, das finde ich vor allem, ist der große Vorteil an so einer Strukturierung.
Genau, weil der Product Manager oder der Product Owner kann jetzt halt reingehen und sieht, okay, um diesen Benefit zu haben, fehlen mir jetzt noch 2 Tasks. Und er kann dann auch sagen, weil geschätzt wird die Komplexität nämlich auf der User Story, nicht auf den Task. Das machen auch viele falsch. Also nach einem Scrum wird die Komplexität auf der User Story geschätzt. Und dann kann man auch abwägen, weil man hat dann eigentlich eine ganz klare Sicht, Benefit und Aufwand, Komplexität. Und so kann man abwägen, ist mir dieser Benefit diesen Aufwand wert? Oder ist ein anderer Benefit mit weniger Aufwand, wie er mir jetzt mehr wert, möchte ich den priorisieren? Das heißt, man hat auf dieser Ebene der User Story relativ schnell einen guten Überblick, was man mit welchem Aufwand erreichen kann. Und eine direkte Relation zwischen Business Value und den Ressourcen, die man dafür verbraucht.
Ja. Mega.
Ja, also
wenn man voll geil.
Ja, aber wenn es so einfach wäre, könnte es ja jeder. Es gibt
viele
Fallstricke. Da möchte ich jetzt mal ein paar benennen, die so in der Praxis auftreten, welche Fallstricke es da geben kann. Fallstrick Nummer 1 ist, wir haben es gerade vorhin schon angesprochen, so der Scope. Also wo fängt eine User Story an und wo hört sie auf? Das ist manchmal unglaublich schwer, diese Trennung sauber zu treffen. Und eine gute User Story hat deswegen immer schon ein bisschen die Implementierung nicht im Hinterkopf, aber zumindest, also die Implementierung nicht komplett irgendwie vor Augen, aber zumindest im Hinterkopf. Das heißt, man weiß, welche Dinge muss man da vielleicht anfassen, was gehört wie zusammen, damit man da den Schnitt nicht irgendwie aus Versehen quer durch die ganze Softwarelandschaft legt. Das hilft, viele Probleme zu vermeiden. Problem Nummer 2 sind implizite Dinge. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dieser User Story bleiben, haben wir da definiert, dass die Headerzeile gut aussehen soll?
Nee.
Haben wir nicht. Also wie die aussieht, ist überhaupt nicht definiert. Haben wir definiert, dass man sich beim zweiten Mal nicht wieder neu einloggen soll, sondern dass es da ein Cookie gibt, welches dafür sorgt, dass man sich nicht nochmal mit Benutzernamen und Passwort anmelden muss?
Nee.
Haben wir auch nicht.
Wir haben auch nicht definiert, dass man sich zum Beispiel mit mehreren Sachen einloggen kann.
Ja, genau. Zum Beispiel mit Google oder mit Facebook.
Oder mit Apple.
Oder mit Apple ID. Das ist alles nicht definiert. Und oftmals passieren dann solche Dinge wie, ja, das ist doch klar. Also der Product Owner oder der Anforderungsgeber, ja, das ist doch logisch, dass das so sein muss.
Ja, ist es halt eben nicht.
Ist es nicht, genau. Und dann fällt man, da muss man einen sehr guten Punkt finden. Also der eine Punkt ist, man definiert alles haarklein. Das ist, wenn man das mal anschauen möchte, was es da so gibt, dann kann man mal in die frühen Commits von der Corona-App, von der Corona-Warn-App reinschauen. Das hat tatsächlich mit einer ganzen Wüste von User-Stories gestartet. Dann ist man auf dieser Seite, wo man wirklich jeden Mini-Klick mit einer User-Story sauber definiert. Das absolute Gegenteil davon ist, dass man so eine allmächtige User-Story definiert, in der dann so im Raum steht, ja, da ist eigentlich alles so drin und es muss eigentlich alles ganz gut funktionieren. Das ist auch nicht gut. Das heißt, bei der einen Seite hat man einen unglaublichen Aufwand im Produktmanagement und im Entwicklungsmanagement, weil man mit ganz vielen einzelnen User-Stories zu tun hat. Und beim anderen landet man auf der Seite, dass man ganz oft iterieren muss, weil die User-Story nicht vollumfänglich verstanden ist und in ihrer gesamten Komplexität, in ihren Implikationen, die sie implizit mit drin hat, vom Entwickler oder von der Entwicklerin so nicht respektiert wurde. Also da ist es eine ganz große Kunst von einem Produktanforderer, da das richtige Level zu finden. Und das muss ich letzten Endes auch einpegeln. Also manche Teams kommen sehr gut damit klar, mit sehr grob formulierten User-Stories, andere brauchen es sehr klein. Wenn ich jetzt diese User-Stories implementiert habe, dann wollte ich jetzt noch ein System, ein Framework vorstellen, mit dem man diese User-Story dann direkt testen kann.
Nee.
Du magst es nicht
nein.
So gern.
Oh nein.
Ich glaube, da hast ein Trauma davon.
Ich habe ein Trauma.
Ich glaube, es war eine deiner ersten Aufgaben, die du bei Accenture hattest, mit diesem Framework zu interagieren, kann das sein?
Nee, tatsächlich ich nicht, aber einer meiner Kollegen. Und ich habe einfach nur gehört, dass es kompletter Scheiß ist. Also, dass es nie richtig funktioniert hat oder dass es einfach eine Abstraktionsschicht ist, die nicht hätte sein müssen. So, das kann auch ganz oft unnütz sein, sage ich mal.
Genau, aber wir wollen jetzt trotzdem mal kurz erwähnen, was es ist. Und zwar ist es ein Framework namens Cucumber. Also Cucumber, wie Englisch also
die Gurke.
Und Cucumber ist ein Framework, welches diese prosaisch definierte User Story nimmt und als Test ausführt. Also nochmal, das muss Ding man verstehen. Ist,
man definiert einen Text und der führt es dann so aus, wie der Text geschrieben ist.
Also ich schreibe tatsächlich einen Text, der heißt given I am a user and I visit a page when I click on the person icon.
The user icon.
And I pass in my user credentials. Then I will be logged in.
Yes.
Also man schreibt mit dieser given when then Annotation schreibt man die User Story komplett in englische Sprache in diesem Fall runter. Und dann muss ein armer Entwickler,
ja,
das war dann wahrscheinlich eher dein Azubi-Kollege, ein armer Entwickler, nimmt dann diese Spezifikation und schreibt reguläre Ausdrücke dafür, die dann mit den entsprechenden Funktionen, die dann die Tests ausführen, hinterlegt werden. Und damit kommen wir praktisch über diese Brücke von diesen textuell prosaisch formulierten User Stories und den regulären Ausdrücken, die dann verarbeiten, sind wir dann in der Lage, diese User Stories direkt zu testen und auszuführen.
Das ist, in Theory ist es ein richtig geiler Vorteil, weil man die ganze Zeit die User Story vor Augen hat und der Code geht erst, wenn dann die User Story quasi das Cucumber erfüllt wurde und so. Aber am Ende ist es eine Abstraktionsschicht, die alles einfach komplizierter macht, die, sage ich mal, keinen richtigen Benefit hat und es einfach alles verkompliziert.
Ja, ich sag dir was das Problem ist. In dem Moment, in dem der Entwickler selbst diese User Story definiert, hat es null Vorteil.
Ja,
ich glaube, es
kann
ist,
das auch selber genau,
dann
testen.
Kann das gleich selber testen und kann sich gleich selber seinen Selenium-Test schreiben, der dann im Programmcode letzten Endes die gleiche Aussagekraft hat. Ich glaube aber, wenn du einen Product-Owner im Team hast, der vielleicht nicht programmieren kann, der aber in der Lage ist, diesen Gershkin-Syntax irgendwie ein bisschen runterzurotzen, dann ist es cool.
Ja, aber das ist halt auch echt rare. Also, dass dann wirklich der Product Owner da hingeht und dir dann wirklich so einen Cucumber-Text da hinscheißt, weiß ich nicht.
Also ich kann mir vorstellen, dass es gut funktioniert.
Ja, muss ich für mich noch beweisen, ich bin mir da nicht sicher.
Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht
produktiv irgendwo. Also
wir haben ein paar Mal damit experimentiert und ich habe es auch eher als Overhead wahrgenommen. Also es hat jetzt nicht so den großen Vorteil gebracht.
Genau, aber der Markus will einfach euch auch mal in die Irre führen und einfach mal in die Falle.
Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich, als erstmal sollte man sich mal anschauen und sich dann selbst entscheiden, was man damit macht.
Nee, ihr solltet blind einfach auf alles, was Markus sagt, hören und dann einfach genau das machen.
Und selbstständig entscheiden, ob es einem taugt oder nicht. Also ich kann mir wirklich Teamsituationen vorstellen, wo sowas Sinn macht. Weil die Tools, die dann außenrum existieren, also man sieht dann natürlich.
Ja, auch, vielleicht auch in einem größeren Team oder so, ja, macht genau, das vielleicht mehr Sinn.
Wenn man vielleicht eine eigene QA-Abteilung hat, die nicht immer so die hellsten auf die
Kerzen. Aber bei uns macht es halt gar keinen Sinn.
Ja, bei uns, wo alle Entwickler sind, macht es keinen Sinn, da gebe ich dir recht.
Ja, okay.
Gut.
Ja.
So viel zu den User Stories.
Fand ich cool.
Haben wir mal gelernt, wie wir lustige Geschichten über Benutzer erzählen.
Genau, lustige Geschichten kann man auch erzählen, wenn man LSD nimmt.
Oder verwendet.
Das meinte ich. Was? Ich meine natürlich nicht die Droge, sondern das Command-Line-Tool, welches man unter Mac ganz einfach mit Brew Install LSD installieren kann. Und zwar ist LSD einfach eine Erweiterung quasi von LS. Deswegen auch LSD.
Ich glaube, es ist sogar eine Reimplementierung.
Genau, und alle Flags, die ihr von LS kennt, die gibt es auch noch in LSD. Das heißt, Was macht LSD? Es nimmt das graue Leben und erfüllt es mit Farbe. Ich finde das schon, diese Pun ist schon intended, oder? Die Pun
ist sehr intended, genau. Also grundsätzlich, LS ist ja ein unglaublich altes Linux-Tool. Also das gibt es ja schon seit, oder Unix-Tool, es gibt es ja schon seit den allerersten Shells, und so sieht es halt auch aus. Das heißt, viel von der Übersichtlichkeit, die man so über die Jahre gelernt hat, zum Beispiel Farben,
aha,
oder das Ordner-Icon für einen Ordner.
Ja.
Oder lesbare Berechtigungen.
Ich meine, ein bisschen Farben gibt es schon. Kommt drauf an, welche Shell man benutzt.
Ja, aber die sind halt sehr minimalistisch.
Genau, mega minimalistisch. Da wird dann angezeigt irgendwie, wenn 777 auf einer File ist, dann wird die halt grün hinterlegt, damit man sieht, ey, übrigens, diese Berechtigungen sind hier richtig beschissen. Aber da gibt es natürlich sehr viel Optimization, die man machen kann. Und genau das macht LSD.
Genau, es zeigt zum Beispiel das Datum in einer schönen tabellarischen Struktur an. Es macht ein Ordner-Icon für Ordner. Es macht ein YAML-Icon für YAML. Es macht ein
Git-Icon,
ein JSON-Icon.
Also es macht ein Git-Icon für alles für eigentlich. Gitignore.
Also man hat so ein bisschen das Feeling von einem Explorer oder von einem guten File-Manager in der Shell. Und das halt relativ intuitiv, indem man sich eigentlich überhaupt nicht umgewöhnen muss mit den Kommandos, die man sonst an LS hinten dran hängt.
Genau, Pro-Tipp, aliast euch einfach auf LS, LSD und auf LL auch LSD mit den Annotations halt.
Genau, und dann merkt man gar nicht, dass man eigentlich was anderes verwendet und freut sich einfach jedes Mal, wenn es geil ausschaut.
Genau, das Coole ist auch, was ich auch entdeckt habe, ist, der hat, also das Datum hat immer so eine grüne Farbe, aber wenn es das heutige Datum ist, ist es so ein hellgrün. Und tatsächlich, das ist ziemlich geil, weil dann sehe ich direkt, ach ja, die File wurde zuletzt heute geändert. Das ist also einer der neueren Files. Und das ist halt auch so ein kleines Gimmick, was halt mega nice ist einfach.
Genau, was es auch macht, also wenn ihr ein normales LS gewohnt seid, da werden die Einheiten der Dateigröße gemischt dargestellt. Das heißt, man hat mal Kilobyte, mal Byte, mal Megabyte, und hier werden die großen, also Megabyte, Gigabyte, so die großen Einheiten werden immer roter. Das heißt, man sieht irgendwie so mit einem hellen Gelb,
stimmt, das sind ich auch nur gesehen,
Bytes,
ja,
mit
ja,
so einem leichten Orange, okay, sind Kilobytes, und mit einem Rosé sieht man die Megabytes und die Gigabytes dann in einem Feuerrot, und so muss man da nicht immer irgendwie, oh, das sind hier 2500 Byte. Das ist halt genau das, was bei LS immer passiert, und finde ich wirklich sehr durchdacht, eine gute User Experience, und sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man viel auf der Shell unterwegs ist. Wir packen den Link in die Shownotes.
Genau, kommen wir vom Code der Woche zum No-Code der Woche. Da fängst du einfach mal an. Was ist das denn?
Da fange ich an, ja, tatsächlich. Ich bin ja Mitglied eines, nicht nur Mitglied, sondern Vorstand eines CVJMs.
Was und ist denn ein CVJM?
Ein christlicher Verein junger Menschen, inzwischen, früher hieß es mal Männer, inzwischen sind auch wir in der Neuzeit angekommen und erlauben Frauen im Verein. Was allerdings wichtiger ist, dass es ein CVJM ist, ist, dass wir gemeinnützig sind. Das heißt, das Finanzamt denkt, das, was wir tun, dient der Allgemeinheit, der Gesellschaft.
Aber das stimmt gar nicht, weil der Markus nimmt sich nämlich das ganze Geld und packt es in seine eigene Tasche.
Genau, und dann fliege ich damit in den Urlaub.
Ja.
Nee, so ist es nicht. Wir machen damit Jugendkulturarbeit. Und jetzt ist es so, dass man als so ein Verein Spenden empfangen darf.
Ja.
So, und jetzt gibt es folgende Situation. Wenn eine Firma eine Spende gibt, dann ist es cool für diese Firma, weil sie kann diese Spenden steuerlich absetzen.
Mhm.
Das heißt, eine Firma wie zum Beispiel Adobe hat ein Interesse daran zu spenden.
Warum?
Weil sie dann, wenn sie dir zum Beispiel 60 Euro geben, dann können sie die 60 Euro komplett von ihrem Gewinn abziehen.
Ah.
So, und jetzt gibt es da ein Geschäftsmodell. Jetzt pass mal auf. Wenn jetzt Adobe dir nicht 60 Euro jeden Monat spendet, sondern dir jeden Monat eine Adobe Creative Suite spendet,
ja,
dann dürfen sie auch jeden Monat 60 Euro von ihrem Gewinn abziehen.
Okay.
So, jetzt wird's spannend. Jetzt als Verein möchte man vielleicht die Adobe Creative Suite gratis haben.
Das wäre super.
Das wäre super. Jetzt hat man da aber das Problem, dass das ja ein Riesenaufwand ist für Adobe, wenn sie jetzt da immer so einzelne Bewerbungen von Vereinen um Spenden und das dann managen müssen und so weiter und so fort. Du siehst schon, wo es hingeht. So.
Ja, ich sehe, wo es hingeht.
Und jetzt gibt es eine Firma, die nennt sich Stifter-Helfen.de, das ist eine gemeinnützige GmbH, und die vermittelt gegenüber eine kleine Gebühr in einer Art Online-Shop diese Produktspenden, hauptsächlich Software-Spenden. Das heißt, man meldet sich da als gemeinnütziger Verein an, Fußnote, das kann vom Fußballverein bis zur Musikschule alles sein, und bekommt dann eine Vielzahl von Software gratis. Man lädt einmal seine Unterlagen hoch, also seinen Auszug aus dem Vereinsregister, seinen Freistellungsbescheid vom Finanzamt und kann dann in diesem Shop einkaufen, nur dass es eben nichts kostet.
Das ist ja geil. Kann man diesem Verein joinen?
Ja, natürlich, du kannst Mitglied werden bei uns.
Super.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie finanziert sich diese Stifterhelfen GmbH?
Mhm.
Ja, die verlangen dann eine Verwaltungsgebühr. Also je nachdem, welche Software man dann hat.
1000 Euro.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Creative Suite gespendet haben möchte, dann wollen die 4 Euro dafür.
Ja, das ist ja wohl verkraftbar. Einmal, oder?
Einmalig, genau, was relativ verkraftbar ist. Genau, wobei man dazu sagen muss, wir haben jetzt die Creative Suite als Beispiel genommen, die kriegt man nicht komplett gespendet. Da kriegt man nur in Anführungszeichen einen Rabatt von 65%. Es gibt aber weitere Produkte, die man komplett kostenlos kriegt. Also wenn ich jetzt mal in Microsoft reinschaue, wenn man da gemeinnützig ist, dann kriegt man zum Beispiel die Access kriegt man gratis.
Boah, geil.
Windows Server kriegt man gratis. SharePoint kriegt man gratis, mhm. Visual Studio kriegt man, ja, kostet ein bisschen was.
Boah, das sind ja die geilsten Produkte überhaupt von Microsoft. Die wollte ich schon immer mal gratis.
Die wolltest du schon immer mal haben, gell?
Ja. Da,
PowerPoint
kriegst du. PowerPoint?
Ja, PowerPoint, voll cool, gell?
Für wie viel?
Gratis.
Ach, gratis, okay, ja, das ist cool, das ist cool. Da sage ich dann auch nichts.
Ne? Da sagst du dann nichts. Also Microsoft Dynamics kriegt man für ein bisschen was an Betrag. Und Office 365 im Abo als Sonderkondition. Und manchmal ist auch tatsächlich echte Hardware dabei.
Also oh, da kann man okay, ruhig krass.
Ruhig mal reinschauen. Fand ich relativ cool. Was jetzt natürlich mit Corona besonders spannend ist, ist Zoom. Das gibt es ein Jahr für ermäßigte Konditionen. Ich schau mal kurz, was hier die Kondition ist. Preisnachlass von 50%. Das lohnt sich schon.
Ja, das ist schon ganz nice.
Das ist, wenn man sowieso braucht, eine nice Sache. Also wenn ihr Mitglied eines Vereins seid oder vielleicht da sogar im Vorstand oder im Vorsitzender seid, dann schaut euch mal stifter-helfen.de an für unkomplizierte IT-Spenden, wie man dann seinen Verein auch in Zeiten von der Digitalisierung mit guter Software voranbringt.
Und wenn ihr in keinem Verein seid,
dann müsst ihr Netflix suchten.
Dann könnt ihr Netflix suchten, so wie ich. Und zwar, ich habe nämlich gestern angefangen, Lupin, ich glaube, so spricht man es aus.
Ja, so spricht man es aus.
Und zwar, sehr coole Serie über so einen Meisterdieb quasi mäßig. Es ist sehr, sehr geil, sehr cool gemacht einfach. Ich finde die Cinematography cool und ja, die Story ist auch eigentlich sehr nice. Ich bin jetzt noch nicht fertig mit der ersten Staffel, habe aber von meiner Mutter schon sehr Gutes über diese Serie gehört. Deswegen ist es eigentlich ein Must-Watch. Wenn meine Mom das gut findet, dann findet ihr das auch gut.
Ja? Das ist die beste Empfehlung überhaupt.
Ja, genau. Grüße an meine Mom, die den Podcast nicht hört. Genau.
Ich glaube, es gibt schon 2 Staffeln, kann das sein?
Ja, genau. Es gibt 2 Staffeln derzeit auf Netflix. Ist eine Netflix-Original-Serie. Sehr gut. Schauspieler sind auch gut. Was man vielleicht noch dazu sagen, falls man am Titel nicht gehört hat, ist eine französische Serie. Ist in Frankreich gemacht. Und am besten guckt man es natürlich in Originalvertonung mit deutschen Untertiteln oder in englischen, je nachdem, wie man möchte. So mache ich zumindest, weil ich gucke immer alles in Originalton mit Untertiteln. Und ja, ist eigentlich sehr, sehr geil.
Ja, schön. Dann Empfehlung für eine Serie. Und damit sind wir auch heute schon am Ende der Folge angekommen.
Eine kurze
heute
mal Folge, unter einer Stunde. Das ist ja wirklich unglaublich. Ja.
Das kommt selten vor.
Ja.
Wenn ihr wollt, könnt ihr uns schreiben auf Twitter @CodeCulturePod, CodeCulture@excentra.de via E-Mail. Wir sind auch irgendwo auf Instagram unterwegs, ab und zu mal unter dem Excentra-Handle. Wir können einen virtuellen Kaffee gespendet bekommen auf buymeacoffee.com/codeculture. Wir suchen nach wie vor DevOps und so langsam auch wieder unser Team wächst. Entwickler. Also ich kann durchaus sagen,
gute Entwickler.
Wenn ihr ein guter Entwickler, eine gute Entwicklerin seid und bei uns arbeiten wollt, dann ist jetzt wieder ein guter Zeitpunkt, sich zu bewerben. Die Projektsituation wird besser und zieht an. Dann schickt doch eure Bewerbung an karriere@excentra.de, karriere.excentra.de, liefert euch noch mal ein bisschen Informationen, was wir genau suchen. In diesem Sinne, tschüss Lukas.
Ciao Markus.
Dieses Lupin eigentlich irgendwas mit diesem Detektiv zu tun? Ist das eine Anspielung?
Nee, das ist eigentlich so ein Gentleman-Gauner.
Meistertitel. Doch, nee, ich meinte nicht.
Arsène Lupin. Arsène
Lupin ist eine Romanfigur ja doch von
genau.
Leblanc.
Ja,
okay,
genau.
Okay, bin
genau.
Ich doch richtig abgebogen.
Ja. Genau, das ist so ein Gentleman-Gauner und darauf spielen die quasi auch an.
Verstehe.
Ja, ist echt cool.